Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne heute mit Joachim Scholl am Mikrofon und einer Künstlerin, die als Komponistin schon lange einen bedeutenden Rang in der Welt der zeitgenössischen Musik einnimmt, aber im vergangenen Jahr wirklich aller Welt bekannt wurde. Da bekam sie nämlich den Ernst von Siemens Musikpreis, den man auch den Nobelpreis für Musik nennt, weil er so renommiert ist, so viel gilt und auch mit 250.000 Euro richtig Nobel dotiert ist. Seither geht der Öffentlichkeit der Name Rebecca Saunders leichter von der Zunge. Sie ist in England geboren, lebt aber schon lange in Deutschland, in Berlin, wo wir Sie jetzt begrüßen. Willkommen zu den Zwischentönen, Frau Saunders.
Guten Tag.
Seit bald 50 Jahren nun gibt es jeden Ernst von Siemens Preis und ja, die Liste der Preisträger, die ist ehrfurchtgebietend. Olivier Messiaen, Yehudi Menuhin, Leonard Bernstein, Dietrich Fischer-Dieskau, Karl-Heinz Stockhausen, Claudio Abbado und. Das sind alles Superstars der zeitgenössischen klassischen Musik. Wie fühlt sich das an für Sie, zu dieser Reihe zu gehören?
Es ist natürlich eine sehr große Ehre. Und was kann man noch dazu sagen? Es kam natürlich als eine sehr große Überraschung. Man hat aber wahrgenommen und das ist eine sehr interessante und gute Entscheidung, glaube ich, aus verschiedenen Gründen, dass eine etwas jüngere Generation jetzt ausgezeichnet wird, dass man nicht mehr viel ältere Herren, aber eine viel breitere Auswahl von Komponisten der mittleren Generation auch damit ehren kann, sozusagen. Und wahrscheinlich hat diese Entscheidung auch etwas damit zu tun, diese grundsätzliche Änderung hier in den Entscheidungsprozess. Aber es ist natürlich, es war Wahnsinn, es war auch wirklich eine sehr schöne Abend, die Preisverleihung, haben wir echt Spaß gehabt.
Stimmt es, dass Sie gesagt haben sollen, als das Telefon geklingelt hat und man Ihnen gesagt hat, Sie sind die Preisträgerin, sind Sie sicher?
Das ist wirklich ein sehr englischer Ausdruck auf Deutsch. Auf Deutsch übersetzt, are you really sure? Ja, das bedeutet nicht, aber ja, ich war wirklich, es war sehr lustig. Der Winrich Hopp hat mich angerufen, sie waren alle zusammen bei der Jury, sie saßen alle zusammen im Raum. Angeblich machen sie das immer so, dass sie eine anruft und dann ist es auf Lautstärke. Mhm. Und das Telefon wurde auf Lautstärke gestellt und hat gesagt, setz dich hin. Das war super. Und ja, es war eine, natürlich hätte das niemals erwartet.
Mhm. Es gibt beim Ernst von Siemens Preis auch Förderpreise, die an jüngere Musikerinnen und Musiker gehen, die man in der Regel noch nicht so kennt. Sie haben 1996 solch einen Ernst von Siemens Förderpreis erhalten. Da waren Sie gerade 29 Jahre alt. Das ist bestimmt auch ganz wichtig für Künstlerinnen und Künstler, die am Anfang ihrer Laufbahn stehen, oder?
Unglaublich wichtig. Ich glaube, dann diese Durststrecken, nachdem man ein Studium fertig, die ganze Studienzeit abgeschlossen hat und nicht mehr die Unterstützung einer Institution hat und nicht mehr die Aufführungsmöglichkeit hat, unbedingt mit einer Hochschule verbunden sind. Die Stipendien und diese Auszeichnungen, also diese Förderpreise, sie ermöglichen, dass man wirklich weiter in die Arbeit sich vertiefen kann, risikoreich auch Stücke entwerfen kann. Und wirklich die Jahre, man braucht sehr viel Zeit, um die eigene Stimme zu entdecken. Das ist ein sehr mühsamer und langer und komplexer Prozess. Und es ist extrem wichtig, dass die jungen Komponisten so viele finanzielle Unterstützung wie möglich bekommen, bis sie zu diesem Punkt kommen, dass sie ihre eigene Musik wirklich entdeckt haben.
Sie haben viele weitere Auszeichnungen erhalten, Rebecca Saunders. Sie sind wirklich eine längst etablierte Künstlerin in Ihrem Fach. Jetzt dieser Nobelpreis, wie bedeutsam ist das eigentlich noch für Sie selbst? Also wenn man sich all die Berühmtheiten anschaut, die den Preis bekommen haben, also die waren in der Regel sowieso schon Weltstars wie Herbert von Karajan oder Claudio Abbado. Ist das dann also so nochmal so ein Ritterschlag oder katapultiert einen dieser Preis nochmal in tollere Region?
Ich meine, natürlich kriegt man sehr viel Aufmerksamkeit. Und was ich besonders geschätzt habe, ist, dass in anderen Kreisen, ich werde in bildenden Kunst oder in der Tanzwelt oder in anderen, die Möglichkeit entsteht jetzt mit anderen Gattungen eng zusammenzuarbeiten und andere Arbeitsweisen zu entdecken. Da habe ich einige Anfragen bekommen, die mich wirklich wahnsinnig interessiert hat. Und jetzt mit Choreografie zu arbeiten, mit Theater zu arbeiten, das finde ich auch extrem aufregend, weil das öffnet ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten, formalen Möglichkeiten, technische Möglichkeiten. Und ja, das ist wirklich sehr wichtig für mich.
Das heißt, man bekommt dann auch sozusagen plötzlich Anfragen?
Ja.
Mit denen man vorher noch gar nicht gerechnet hat, oder?
Ja, das ist einfach ich merke, das gibt ein Interesse, auch in anderen Kunstbereichen mit mir zu arbeiten, weil mein Name irgendwie da vielleicht etwas
angesprochen wird. Der erste Hauptpreisträger, der 1974, ganz interessant, war ein Landsmann von Ihnen, Benjamin Britten. Ja. Ich habe dann mal gezählt, es gab nur noch zwei weitere britische Komponisten bis zu Ihnen, Sir Harrison Birtwistle und Brian Ferneyhough. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Hat man denn in Ihrer Heimat das auch registriert und vielleicht ein bisschen gejubelt, als es hieß, Rebecca Saunders bekommt diesen Nobelpreis für Musik?
Ja, da gab es schon eine Resonanz und das war wirklich schön. Das bedeutet mir immer was, wenn zu Hause, mein damaligen Zuhause, ich hatte dann ein schönes Porträtkonzert mit Ensemble Modern und der South Bank und dann hat... wurde eine kleine Rede gehalten und ich war wirklich sehr angetan. Kamen ganz alte Freunde und Familie und das war sehr persönlich, das war echt schön.
Jene zwei anderen britischen Komponisten, ihre Namen haben ja eben nichts gesagt, Sir Birtwistle und Mr. Ferneyhough, die zählen beide als bedeutende Vertreter der zeitgenössischen Musik. Sie kannten die wahrscheinlich natürlich.
Selbstverständlich, selbstverständlich. Mit der Musik von Harrison Birtwistle habe ich mich sehr viel auseinandergesetzt, als ich noch studiert hatte in Schottland, als ich meinen Bachelor gemacht hatte. War eins von den ersten zeitgenössischen Komponisten, die mich so sehr fasziniert hatte. Die Art und Weise, in dem er eine Art enormen, komplexen Polyphonie entwickelt hat in seiner Musik, fand ich hat mich sehr stark angesprochen.
Und Sie sind die allererste Komponistin. Diesen Punkt, den heben wir uns für später auf. Jedenfalls hat dieser Preis dann aber auch wirklich einen Ansturm der Weltpresse bedeutet. Also so viele Rebecca Saunders Porträts und Interviews, vor allem hat es vermutlich vorher nicht gegeben. Wie war das für Sie? Mochten Sie das? Oder war es eher anstrengend?
Ich fand es anstrengend, wenn ich ganz ehrlich sein darf. ja, es ist natürlich, ich finde manchmal ein Interview oder ein öffentliches Gespräch kann unheimlich bereichernd sein, in einen Diskurs sich zu begeben mit einem Gesprächspartner, der vielleicht aus einer anderen Gattung kommt oder einfach eine ganz andere Perspektive hat zu meiner Musik, zu dieser Musikwelt, in der ich lebe, in dieser Gemeinschaft. Da kann ein ganz spannender Diskurs entstehen, wo ich auch auf ganz neue Ideen komme. Aber wenn man immer wieder einen sehr ähnlichen Interviews gibt, wird das man, es ist, glaube ich, nicht gut, zu viel über sich selber nachzudenken, nicht zu viel über sich selber zu sprechen. Ja? Und ich bin eigentlich jemand, der sehr zurückgezogen lebt. Und wenn ich anfange zu sprechen, höre ich nicht auf. Aber trotzdem finde ich das gesprochene Wort in sich sehr schwierig, weil es nie so richtig das sagt, was einem wirklich will. Es ist, als ob der Sinn hinter dem Wort sich einen immer wieder weiter verschiebt, je mehr man spricht. Die Interviews fand ich schon anstrengend, aber das muss man machen. Und ja,
das heißt, Sie haben die später dann gelesen und gesagt, was habe ich denn gesagt? Hätte ich doch lieber was ganz anderes erzählt.
Naja, es ist unterschiedlich. Ja.
Kommen wir zu einer ersten Musik in diesen Zwischentönen, Herr Rebecca Saunders. Und da wollen wir natürlich auch Sie hören, wie Sie komponieren, wie Ihre Musik klingt. Sie haben zwei Beispiele Ihrer Arbeit für unsere Sendung ausgewählt. Als erstes hören wir Void, auf Deutsch die Leere. Eine Komposition von insgesamt 25 Minuten Länge. Wir spielen einen Auszug, den Anfang. Sagen Sie uns ein paar Worte, was das für ein Stück ist.
Das ist ein Stück, das ist für Orchester und ein Schlagzeugduo. Da sind zwei ich habe sehr lange über vielen Jahren mit zwei Schlagzeugern gearbeitet, Christian Dierstein und Dirk Rotbrust. Und ich habe mit denen über vielen Jahren ganz verschiedene Klangpaletten, Instrumentenauswahl ausprobiert, an bezaubernde Klänge gefunden. Und das war für mich ein ganz wichtiges Werk, weil ich die Arbeit mit dem einzelnen Schlagzeuger dann zusammen verschmelzt habe. Und sie haben zum Teil die Instrumenten von den anderen zum Beispiel gespielt. Sie sind sehr, sehr unterschiedlich von Ansatz und von wie sie auch spielen als Interpreten. Aber ich fand, das zusammen war das ein bezauberndes Duo. Das ist ein Stück, das eigentlich sehr statisch ist und sehr, sehr langsam sich entwickelt. Und es geht nicht um etwas insofern, das geht um bestimmte Klänge, die mich wahnsinnig fasziniert. Aber ich wollte eigentlich Klänge, man kann sich vorstellen, dass die Stille eine Art Oberfläche ist. Und wenn man als Komponist diese Oberfläche zurückzieht und unter dieser Oberfläche der Stille ein Pfad zieht und ein Klang aus der Stille ein ganz fragiler Pfad herauszieht und dann wieder verschwinden lässt, das Gefühl bei dem Komponisten, dass die Klänge immer alle da sind und dass als Komponisten ich rahme die, ich ziehe die raus, ich lasse die manchmal explodieren in den Raumen in Zeit, aber dieses Gefühl war sehr, sehr wesentlich beim Komponieren von dem Stück. Das ist ein Stück, das eigentlich nirgendwo hinführt, aber auslotet eine bestimmte akustische Landschaft.
Und wir hören eine Aufnahme des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin. Die Leitung hat Enno Poppe und die Solisten sind, wie gesagt, Christian Dierstein und Dirk Rotbrust an den Schlagzeugen. Aus Void, das Stück für zwei Schlagzeuger und Orchester, komponiert von Rebecca Saunders. Die Komponistin ist heute unser Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Sie haben vorhin jetzt schon ein wenig über diese Arbeit erzählt, was sie für Sie bedeutet. Jetzt erläutern Sie uns mal, wie Sie sowas komponieren. Also wie entsteht so ein Stück?
Naja, das ist sehr schwierig zu antworten natürlich. Das passiert auf mehreren Ebenen natürlich. Das Sammeln von Klängen mit Schlagzeug besonders zu arbeiten, bestimmte Instrumenten, wie man ein Instrument schlägt, was man in Resonanz ist, also erzeugt. Ich habe ein breites Spektrum von Instrumenten, wie man hört, sehr viel sind metallische Instrumente. Und dann im Kontrast habe ich zum Beispiel diesen Basstrommel, das man gehört hat am Ende. Die Metallinstrumenten erzeugen sehr, sehr hohe Obertöne, diese schimmenden, flimmenden Klänge. Wir haben auch extrem tiefe Klänge. Das Stück eigentlich lotet einen extrem großen, breiten Ambitus von Klangmöglichkeiten aus. So, ich habe erstmal ganz praktisch gesehen, meine Schlagzeuginstrumenten, die bestimmte Klänge, die Klang, was wie ich die so nenne, die Klangpaletten für die einzelnen Instrumenten und für die beiden Schlagzeugsolisten denn hergestellt.
Haben Sie das ein Schlagzeug zu Hause gehabt? Haben Sie das selbst geübt oder haben Sie das im Kopf?
Na, wie ich beschrieben habe, habe ich mit den beiden über die Jahre gearbeitet, über vielen Jahren gearbeitet. Manche von diesen Instrumenten hatte ich schon wirklich sehr weit entwickelt, in bestimmten anderen Stücke eingesetzt. Und das war wirklich ein Stück, wo ich alle möglichen Ansätze für das Schlagzeug eigentlich zusammenfusioniert hatte. Es gibt auch auf einer anderen Ebene, es war mir sehr, sehr klar, dass wenn man mit Schlagzeug und mit Resonanz arbeitet, muss man mit sehr, sehr langen Phrasen arbeiten. Man hat die Möglichkeit, wie man gerade gehört hat, das waren nur 3-4 Phrasen eigentlich und da hat man schon 3-4 Minuten. Man arbeitet mit einer gewissen Zeitlosigkeit. Man hat die Möglichkeit, sehr, sehr lange Arten eigentlich zu gestalten. Das hat natürlich sehr beeinflusst, wie ich für Orchester schreibe, was für Orchesterklänge denn eigentlich komponiert werden sollten, um mit dieser bestimmten komplexen Klangwelt der Schlagzeug zu integrieren.
Ich kann mir das vorstellen, dass Sie bei die Orchesterpartitur notiert haben, aufgeschrieben haben. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie Sie das für die Schlagzeuger gemacht haben.
Naja, ein Instrument hat einen Namen. Da gibt es verschiedene Anschlagspositionen, Plätze auf einem, wenn man zum Beispiel einen Autofeder hat. Das ist ein Autofeder. Das sind wunderschöne Instrumente eigentlich. Und das ist nicht ungewöhnlich, dafür zu schreiben. Das sind aus Metall und jeder einzelne ist etwas anders. Und wenn man die schlägt mit einem Metallschläger, hat man sehr, sehr hohe Resonanzen. Wenn man einen Metallhammer nimmt, hat man extrem gewalttätige Klänge, zumindest. Aber wenn man einen weichen Filzschlägel nimmt, kommen ganz andere Obertöne draus. Da muss man dann bestimmen, wo das geschlagen wird und womit. Da gestaltet man ganz einfache Notenlinien, wo jede Position dann klargestellt dargestellt wird, wo und mit was ein Instrument geschlagen wird. Es sieht wirklich ziemlich konventionell aus. Es ist nicht so kompliziert.
Als Sie 2019 diesen großen Preis bekamen, Frau Saunders, hat in die Presse natürlich die Bude eingerannt. Alle wollten auch wissen, wie es bei Rebecca Saunders aussieht, in ihrem Atelier, in ihrem Studio. In einem Porträt habe ich gelesen, bei Ihnen wird es aussehen, also in Ihrem Arbeitszimmer wie in einem Architekturbüro. Überall Pläne, Skizzen, großformatige Blätter auf dem Boden, an den Wänden. Ist das so?
Ich habe die Wände, während ich ein Stück schreibe, das ist mir sehr wichtig, dass ich alles auf einmal betrachten kann und eine ganz andere Perspektive zu dem Stück gewinnen kann. Die Wände werden voll mit den Blättern. Ich habe gerade ein Klavierkonzert geschrieben und die Partitur ist auf DIN A2. Da hatte ich 70 Seiten auf die Wände umherum. Das sah aus wie
70
Seiten. Da muss ich die in 3 Ebenen um 3 Wände umherum. Ich liebe, wie das aussieht. Ich gehe rein zum Arbeiten. Ich bin dann in dem Stück drin, sozusagen wirklich physikalisch betrachtet. Der Raum ist eigentlich ohne Blätter auf der Wand sehr kahl, sehr weiß und eigentlich sehr überakustisch. Und das gefällt mir sehr. Es ist, als ob die Luft so gesättigt ist, schon mit Klang. Und das ist eine Atmosphäre, eine Umgebung, das mir, es ist ziemlich perfekt zum Schreiben.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, DIN A2, eine Klavierpartitur. Wie kriegt denn der Pianist das auf den Notenständer?
Naja,
muss ich mal ganz doof zu fragen.
Ja, natürlich,
bist du albern, Entschuldigung.
Das ist ein Klavierkonzert, so das ist für Klavier mit Orchester. Nee, das ist keine blöde Frage. Das ist klar, das ist nicht selbstverständlich. Einzelne Stimmen werden aus einer Partitur denn gemacht. Die handgeschriebene Partitur wird denn gesetzt, was jetzt gerade passiert. Und aus dieser Gesamtpartitur werden die einzelnen Stimmen denn hergestellt, dass jeder weiß, was seine eigene Stimme ist und auch das lesen kann. Ja.
Ich kann mir jetzt vorstellen, warum Sie Ihre Instrumente Protagonisten nennen. Das sind wie handelnde Personen eigentlich, ne?
Es ist unterschiedlich von Stück zu Stück. Es ist auf jeden Fall ein Phänomen, das mich wahnsinnig fasziniert und hat sehr viel mit meiner eigentlichen Kompositionsvorgehensweise. Wenn man einen Solist und sein oder ihr Instrument betrachtet, das ist faszinierend, diese intime Beziehung, das über Jahrzehnte hinweg geht. Wie ein Solist oder wie ein Musiker einfach sein Trompete oder seine Geige oder ihre Flöte aus dem Koffer nimmt. Und was macht man als erstes? Das zu betrachten ist auch interessant. Jede Spieler eigentlich fängt an, die werden warm und sie spielen es sich ein. Und jeder macht das ganz unterschiedlich. Jedes Instrument hat auch eine Art Kernklang. Damit man, es ist sofort erkennbar, ach, das ist eine Bratsche, das ist eine Flöte, das ist ein typischer Kontrabassklang zum Beispiel. Und diese Kernklangpaletten auszuloten, das finde ich total faszinierend.
Sie haben den Ruf, extrem virtuos für Musiker zu komponieren. Also da muss man schon richtig was können.
Ja, Armin, ich schreibe auch für Orchester und das ist nicht virtuos, sozusagen die einzelnen Orchesterstimmen überhaupt nicht, oder? Es ist sehr unterschiedlich, wenn man schreibt für Solo, Ensemble, Kammermusik, für Orchester, für eine Installation. Die Musik muss dann ganz anders komponiert werden. Die Beziehung zwischen ich und dem Musiker und dem notierten Blatt, es muss ganz unterschiedlich sein. Das muss man auch zum Teil berücksichtigen. Aber was toll ist, mit Solisten zu arbeiten und diese Stücke zu schreiben, die wirklich eine Art Hommage sind an den, ist, sie lieben das Virtuose. Sie lieben, irgendwie herausgefordert zu sein, ihre eigenen Grenzen zu spüren. Und das ist ein Spiel, das eigentlich ganz inspirierend ist, eigentlich diese Zusammenarbeit mit Solisten zu gucken, was kannst du? Wie weit können wir damit gehen? Und das auszuloten. Aber auf der anderen Seite, das Virtuose bedeutet ja auch, dass es immer wieder Fehler vorkommen. Und dass diese menschlich, ja, das ist diese fehlerhaft, diese menschliche, dass jedes Mal kann es irgendwo kippen oder irgendein leichten Fehler kommt herein. Jede Aufführung ist unterschiedlich, ist individuell, es ist eigenartig. Und ich glaube, das Virtuoso ist auch, das ist unglaublich. Sie spielen ein Instrument 50, 60 Jahre und das muss man schon auch
Vielleicht Ehren. Jetzt wieder eine Laienfrage. Können Sie Ihre eigenen Stücke spielen?
Niemals. Nee, ich kann manche Sachen am Klavier spielen. Geige spiele ich leider seit vielen Jahren nicht mehr. Aber es musste relativ langsam sein.
Zeitgenössische Musik lebt ganz stark von der Aufführung. Ja. Also es ist toll, wenn man in so einem Konzert sitzt und man das auch sieht, was sich da auf der Bühne vollzieht, wie Musiker mit ihren Instrumenten oder mit Dingen umgehen, vielleicht auch so einer Hydraulikfeder von einem Auto. Wie bedenkt man das beim Komponieren? Am Notenblatt jetzt? Oder gehört das von Anfang an dazu, dass man praktisch die Aufführung mitbedenkt?
Erstmal würde ich sagen, es ist nicht nur zeitgenössische Musik, die lebt von der Live-Aufführung. Musik ist etwas, das sich in Raum und Zeit bewegt. Eine Aufnahme ist schön und gut und es kann auch hervorragende Aufnahmen geben, die wirklich nur für eine CD entworfen würde. Das ist ja wunderbar, aber Musik lebt in Raum. Musik hören ist ein gemeinschaftliches Erlebnis und ohne ein Live-Konzert eigentlich lebt die Musik gar nicht. Muss man erstmal sagen, das hat nichts mit zeitgenössischer oder klassischer Musik aus dem Kanon zu tun. Aber ja, ich stelle mir das vor, früher als ich jünger war, viel mehr. Aber die Vorstellung, diesen leeren Konzertraum, irgendwie in den Konzertraum zu sitzen, das habe ich früher gemacht, als ich jünger war, in einem Konzertsaal zu sitzen und die Bühne vor einem zu haben und der Darsteller, der Protagonist, der Musiker vor einem sich vorzustellen und dann dieser Moment, das Warten, bevor der erste Ton erklingt, dieser Moment, diese Spannung in der Stille erwartend, das inspiriert mich schon beim Komponieren, diese Vorstellung eigentlich zu haben.
Das heißt, eine Aufführung findet auch nicht statt, ohne dass Rebecca Saunders am Ort der Probe ist.
Nein, nicht. Nee, aber es ist immer wieder wichtig, dass ich mir vorstelle. Ich kann nicht immer zu jedem Konzert gehen. Bei einer Uraufführung natürlich bin ich unbedingt dabei.
Das meinte ich jetzt. Also sozusagen, wenn das Konzert uraufgeführt wird, dann sind Sie mit dabei als Regisseurin und Komponistin auch, also, oder?
Mehr oder weniger. Ich meine, wenn es ein installatives Stück ist, wenn es ein räumliches Werk ist, wo ich als sozusagen räumlicher Regisseur, als Musical Director mit dabei sein muss, dann habe ich eigentlich sehr viel zu sagen. Aber eigentlich irgendwann mal muss man sich trennen und man schenkt das Stück dem Musiker und man berät, man antwortet Fragen, man unterstützt, man hat eine unglaubliche Verantwortung dem Musiker gegenüber, aber letztendlich die interpretieren und ich muss einfach zuhören.
Wie das alles begann mit Rebecca Saunders in Großbritannien, in einer Familie voller Musik, 4 Klaviere in der Wohnung. Davon wollen wir nachher hören, wenn die Nachrichten vorbei sind. Bis dahin erfüllen wir einen nächsten Musikwunsch von Ihnen. Yannis Xenakis wollen wir hören, den griechischen Komponisten, ganz bedeutender Mann für die zeitgenössische Musik des 20. Jahrhunderts. 2001 ist er im Alter von 79 Jahren gestorben. Was hat es mit ihm auf sich für Sie, Rebecca Saunders, und dem Stück Schar, aus dem wir ein paar Minuten hören?
Die Musik von Xenakis habe ich sehr relativ früh entdeckt, so Ende der 80er Jahre. Und es ist, ich glaube, seine Orchesterstücke insbesondere sind einfach unglaublich. Es ist eine radikale und sehr mutige Musik. Es hat eine starke physische Präsenz, eine physikalische Kraft, dass man wirklich, man kann nicht hinweggucken davon. Er bewegt Klangmassen in Raum und in Zeit auf eine Art und Weise, die wirklich so beeindruckend sind, die einen sehr tief in die Musik hineinzieht. Und es ist oft eine sehr dichte und statische Musik und die Farben leuchten. Ich finde es eine faszinierende, sehr körperliche Musik, die sehr beeindruckend ist zuzuhören.
Und wir hören das Ende von Shaw. Mit Joachim Scholl am Mikrofon. Zu Gast ist heute die Komponistin Rebecca Saunders und sie hat sich diese moderne Version von Roberta Flacks berühmtem Lied Killing Me Softly gewünscht, von den Fugees nämlich. Willkommen zurück zu den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk. Musik und Fragen zur Person. Wir stellen sie heute Rebecca Saunders, der Komponistin aus Berlin mit einem großen Werk zeitgenössischer Musik, inzwischen höchst geehrt im vergangenen Jahr durch den Ernst von Siemens Musikpreis. Killing Me Softly haben wir gerade gehört, den Welthit, eins von Roberta Flack in einer Rap-Fassung von den Fugees live at the Brixton Academy. Warum haben Sie das ausgesucht, Frau Saunders? Weil Sie aus Brixton kommen?
Ich komme aus Brixton, ja. Und ich habe tatsächlich Roberta Flack auch in Brixton entdeckt. Es ist einfach ein Stück aus wirklich aus meiner Kindheit. Ich habe die ganze Musik von Roberta Flack total geliebt in der Zeit. Und es gab auch andere Sänger. Aber ich war fasziniert von ihrer Stimme. Und das ist wirklich ein ganz bezaubernder, wirklich sehr fast zu bekanntes Lied. Die Version finde ich cool, weil das ist etwas, ich habe früher, und wenn ich noch kann in meinem höheren Alter, ich tanze gerne. Ich habe früher gerne in Clubs getanzt und Hip-Hop getanzt. Und das ist wirklich, gehört sehr, sehr zu meiner Biografie, das Tanzen gehen. Und ich habe einige extrem schöne Erinnerungen, die mit diesem Lied verbunden sind.
Was haben Sie überhaupt für ein Verhältnis zur Popmusik? Ich meine, Sie sind Jahrgang 1967 eben geboren in London, in Brixton. Ja. Sie hätten eigentlich schön reinwachsen können in der Punk-New-Wave-Revolution der späten 70er Jahre, war bei Ihnen aber nicht so. Ne,
ich war mehr so Reggae und diese ganze, ich kam aus Brixton und in der Schule, wir hatten auch so einige, es gab einige Bands, die irgendwie mehr so Reggae und Hip-Hop und in diesem Bereich. Und das Trip-Hop hat mich auch super interessiert. Das ist so diese Art von etwas depressiver Hip-Hop, die mehr aus Bristol kommt, zum Beispiel Portishead. Das war auch eine Musik, das mich total, es hat mich immer begleitet. Mhm. Aber das war mehr meine Richtung. Das, es war in London so, es gab die Punk-Szene und es gab die Reggae-Szene. Ich war mehr in der anderen Richtung eigentlich.
Ihre Eltern waren beide Musiker, Pianisten. Ja. Ihr Vater hat den Chor geleitet. Das war ja also eine richtig professionelle Musikerfamilie, in der sie aufgewachsen sind.
Genau.
4 Klaviere soll es gegeben haben.
Ja, diese Geschichte war, eines Tages würde jemand sagen, 8 Klaviere. Ein Klavier war tatsächlich in einer Art Kabuff, ein kleiner Schrank. Das war von meiner Großmutter, dass sie das nicht mehr gebraucht hatte. Und das war sozusagen das Notfallklavier für den Fall. Meine Mutter und mein Vater hatten beide ihren eigenen Flügel und wir Kinder haben ein anderes gutes, normales Klavier geteilt. Und diese anderen Klavier einfach da mit den Farben und mit der Leiter und mit dem Gartenzeug irgendwie in irgendeinem Schrank. Aber Klavier war wirklich allgegenwärtig.
Und die kleine Rebecca soll Noten zuerst vor den Buchstaben gelesen haben.
Ich hab Noten mit Farben gelernt. Meine Mutter war eigentlich auch vor allem Musiklehrerin eigentlich. Und sie hat mir Noten über Farben beigebracht. Jeder Ton hat eigentlich eine Farbe. Und so habe ich die Musik gelernt, bevor ich so richtig schreiben konnte. Ja, so sehr früh, glaube ich.
Und Klavier und Geige haben Sie gelernt?
Geige erst später. Ich habe eigentlich am Klavier eigentlich meine. Es war eigentlich, ich habe das nicht als Lernen empfunden. Es gab Klaviere und ich spielte drauf. Ich habe improvisiert. Ich habe einfach Sachen ausprobiert. Ich habe einfach die ganzen Bücher von meiner Mutter und unglaublich viel Mozart und Haydn gespielt, als ich klein war. Und das war, es war nicht Lernen, das war Spielen.
Als Kind haben Sie Kassetten besungen und dann Gedichte von Sylvia Plath und William Blake vertont. Da denkt man, oi, das ging aber schon früh richtig los mit Ihrer Kunst. Das heißt, Komponieren war auch von frühester Zeit so selbstverständlich wie der Fisch im Wasser?
Ich habe das nicht Komponieren genannt. Ja. Das mit Sylvia Plath und William Blake, das war später, da war vielleicht 17 oder so. Aber als ich Kind war, habe ich auf der Gitarre Lieder komponiert und mit dem Blockflöte und dann auf der Flöte habe ich auch gespielt und meine Schwester und ich, wir haben gesungen und ich habe die immer aufgenommen und dann über die aufgenommenen Lieder dann nochmal was gemacht und vorgesungen oder gespielt. Das war, aber ich habe das nicht, das Komponieren so richtig verstanden. Das war Spielen, das war wie mit Farben zu spielen. Ne?
Melodien schreiben, haben Sie achselzuckend in einem Interview gesagt, was ist schon dabei? Das kann doch jeder. So, ich als Musiktilettant, der auf YouTube immer schöne alte Popmelodien auf der Gitarre nachspielt und lernt, dachte ich sofort, wahrscheinlich kann die Rebecca Saunders jeden Beatles-Song schon beim Hören notenmäßig zerlegen. Ich lerne ja immer Pink Floyd-Songs, weil die so schön einfach sind und stehe dann immer bewundernd vor der Melodie, weil auf die kommt man ja nicht so alle einfach oder nee, so, wo man die 5 Akkorde jeder spielen kann und dann denkt man, Mensch, guck mal an.
Ja, es gibt unendlich Möglichkeiten, wie man ein paar Töne zusammensetzen kann. Das ist das Schöne dabei. Ne? Ja.
Nee, aber das haben Sie jetzt aber nett zu mir gesagt.
Aber ich habe nicht gesagt, dass jeder eine Melodie schreiben kann. Es ist nur, dass als ich angefangen zu komponieren hatte, war es mir, und ich erst nach Deutschland kam, 1991 war es mir, ich habe einfach mich entschieden, erstmal nichts mit Melodie zu tun zu haben, weil ich hatte zu Hause wirklich einen sehr starken Druck empfunden, dass wenn man etwas Neues komponiert und es keine Melodie hat, dann gilt das nicht, fehlt etwas. Und ich war so befreit, nach Deutschland zu kommen, wo ein Klang einfach im Raum stehend mit einem Resonanz und einer Fermate vorne und hinten irgendwie wirklich als Musik dann empfunden wurde und ernst genommen wurde. Ich dachte, da gehe ich hin, schau mal, was ich machen kann. Und was natürlich und selbstverständlich in der Musik, kann ich erstmal zur Seite legen und forschen und gucken, wo bringt mich das hin.
Da gehen wir auch sofort hin, zu einem Erweckungserlebnis mit einer besonderen Musik eines Deutschen, Wolfgang Riem. Aber zuvor vielleicht noch das Konventionelle. Sie haben erstmal Musik studiert an der Universität in Edinburgh, bei Nigel Osborne auch, dem bekannten Komponisten. Was war das denn damals dann für ein Studium? Was studierten Sie? Richtig Musik oder Komposition? Oder?
Das war mein Bachelor und mein Hauptfächer waren eigentlich Performance, das war Geige, da habe ich sozusagen ein Recital gegeben am Ende und Komposition, das habe ich erst im dritten und vierten Jahrgang. In Schottland, ein Bachelor ist 4 Jahre lang, nicht 3, was wirklich ein großartiges Programm ist, weil man hat wirklich Zeit am Ende, sich wirklich in diese 2 Hauptfächer zu vertiefen. Und mein Lieblingsfächer war eigentlich Polyphonie, aber wir haben alles gemacht, Aesthetics, Polyphonie, Harmonie, Geschichte und ich habe viel in Elektronikstudio gearbeitet und Aesthetics, Philosophie der Musik hat mich auch sehr interessiert, aber es war ein Breitbandspektrum. Das Studium an der Universität in Großbritannien ist mehr vergleichbar mit dem Studium hier an der Hochschule. Das ist nicht der Musikwissenschaftler eigentlich. Mhm. Und ich hatte mich entschieden, nicht Geige zu studieren, an der Hochschule zu gehen, aber in der Uni zu gehen und viel mehr Möglichkeiten eigentlich zu haben, weil ich wusste, dass ich wirklich nicht Musiker, spielende, aufführende Musiker werden wollte. Das war mir ganz klar.
Wollte ich Sie gerade fragen, wo wollten Sie hin? Was hatten Sie vor?
Ich wusste nicht, nee, aber ich habe immer komponiert und ich habe immer Geige gespielt und ich habe damals überhaupt nicht darüber nachgedacht, was ich mache. Ich habe nur das gemacht mit großer Leidenschaft.
Aber es ist dann eben etwas passiert, etwas Unmelodisches. Sie hörten Musik von Wolfgang Riem, dem großen deutschen Mann der zeitgenössischen Musik. Was war das dann für ein Erlebnis?
Ich war erstaunt eigentlich, weil ich hatte solche Musik nicht begegnet. Das war von seinen Schiffrearbeiten. Und ich war das war Klang, Klangmassen, das war Klangobjekt und Resonanzen. Der Ton, der Klang, die Klangfarbe und diese Gestik war befreit von einem melodischen Zusammenhang. Und ich fand es unheimlich schön. Und wie er mit Klangfarben gearbeitet hatte, hat mich so stark angesprochen. Das ist etwas, womit ich immer so faszinierend war und beschäftigt war sowieso. Ich hatte mich entschieden, nach meinem Studium zu Ende war, Komposition zu studieren und ich hatte aber keine Ahnung eigentlich, was für Musik gibt. Ich war sehr naiv und ich hatte die Musik angehört von verschiedenen Lehrenden, sogenannte große Komponisten in Europa und die Musik von Wolfgang hat mich einfach sofort angesprochen und dann habe ich gebeten, dass ich bei ihm studieren kann.
Hieß von Edinburgh nach Karlsruhe.
Richtig, über Frankreich, mit dem Auto.
Das ist ja aber auch schon mal ein Schritt. Und in Deutsch sprachen Sie auch kein Wort.
Überhaupt nicht, ja. Damals war das System natürlich uns zum großen Glück für mich viel lockerer. Ich musste kein Deutsch sprechen. Ich kam an und habe gesagt, ich verspreche es zu lernen. Mhm. Und ich habe ganz eifrig studiert und ich habe das relativ schnell gelernt. Aber damals war alles viel entspannter. Und ich hatte ein Stipendium aus Schottland. Das bedeutet, ich musste kein deutsches Test machen, um ein Stipendium hier in Deutschland
zu bekommen. Aber was haben denn Ihre Eltern gesagt, Herr Rebecca, are you out of your mind? Was ist denn mit dir los, jetzt ab da nach Süddeutschland? Oder fanden die es gut?
Ach, die haben mir vertraut. Die haben mir nie gesagt, was ich machen soll eigentlich. Sie haben mich wirklich unterstützt.
Wie gefiel es Ihnen denn da in Südbaden?
Ach, das Essen war herrlich. Jawohl. Nee, ich fand das toll, weil es war wirklich eine ganz tolle Gruppe von jungen Komponistinnen. Ich wurde unglaublich willkommen geheißen und das war eine große kritische Diskurs unter den Komponisten, extrem unterschiedliche Persönlichkeiten und das glaube ich ist das, was man wirklich sehr bei Wolfgang Riem als Student schätzen konnte ist oder immer noch kann. Es gibt keine Schule von Wolfgang Riem, es gibt sehr unterschiedliche ästhetische Standpunkte und sehr unterschiedliche Musik, die geschrieben wird und für mich war dieser Umgebung und diese unterstützende Atmosphäre und diese wahnsinnige Aufführungsmöglichkeiten und diese Kollegin, mein Kollegen, das fand ich eine tolle Situation und wir hatten wirklich großes Glück in der Zeit in Baden-Württemberg studieren zu können. Wir hatten viele Möglichkeiten gehabt.
Aber wie lernt man denn dann diese Musik? Hat dann Wolfgang Riem Ihnen Aufgaben gegeben oder wie beeinflusst so ein Komponist, also wie ein Künstler, der selber ein Künstler ist, wie beeinflusst er dann junge Menschen, also auch gerade da die junge Rebecca Saunders, die da aus Edinburgh reingeschneit kam?
Ich glaube, dass er sehr unterschiedlich seine Studenten begegnet und das ist auch etwas, das ganz toll ist, irgendwie bei ihm zu studieren, ist, dass er wirklich aus das individuell eigentlich eingeht und schaut, was die brauchen und was für eine Rahmenbedingung eigentlich braucht diesen Mensch, um zu wachsen und selbstständig zu werden. Er hat mir kein Werkzeug beigebracht. Er zeigt, er deutet an, er empfiehlt, aber vor allem, was er hat mir Fragen gestellt Und er hat mir ermutigt, Antworten zu suchen und irgendwann mal selber Fragen zu stellen. Ich habe sehr früh gelernt, dass man scheitern muss, dass man fallen muss und dass man einfach, es ist das Machen, es ist das Tun, immer weitermachen, das wichtig ist.
Was hat er denn so gefragt?
Es gab einen, ich glaube, das war mein erster Unterricht, wenn ich richtig das in Erinnerung habe. Ich kam mit einem DIN A3-Blatt voll mit Noten, weil ich dachte, jetzt bin ich echter Komponist, ich bin nicht mehr Geiger. Hier ist ein Streikorchesterstück und ich hatte ganz viele Noten geschrieben. Ich hatte keine Ahnung, was ich mache, aber vielleicht gab es irgendwas da drin, das von Sinn und Zweck war, aber ich weiß, es ist verschwunden inzwischen. Und er hat das genommen und auf den Kopf gestellt und dann mich so mit hochgezogenen Augenbrauen angeschaut und gesagt, bring mir nächste Woche nur einen Ton. Und das war das Beste, das mir jemals jemand gesagt hat.
Bring mir einen Ton.
Einen Ton. Ich fand das so großartig, eigentlich befreit zu sein. Genau wie ich vorher gesagt habe, keine Melodie, keine Ketten von Klängen, keine enormen Gestalt von Klängen. Er hat gesagt, bring mir einfach einen Ton. Weil er hatte meine Skizzen gesehen bei der Aufnahmeprüfung. Da hat er schon gesehen, glaube ich, was dieses Skelett ist unter diesen ganzen Fleischmassen von Akkorden für Streichorchester. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Moment. Ich empfand, das ist befreiend und ich habe tatsächlich dann angefangen, einen Ton zu schreiben, ein perfekt ausgefilterter, gefeilter Klangfarben-Melodie auf einem Ton. Und dann war ich auf meinem Weg.
Welche Note war das?
A.
A. Hm. Und wurde und wann war das erste Werk?
Ich meine, ich habe als Kind und als Teenager auch geschrieben.
Also ich meine so richtig dann als Komponistin Rebecca Saunders in Karlsruhe vielleicht.
91. Behind the Velvet Curtain.
Mhm. Und was war das für ein Werk?
Das war ein Quartett für Trompete, Klavier, Bassklarinette und Harfe. Das Ensemble von Neuen Komponistengesellschaft hat mich gefragt, ob ich ein Stück schreiben möchte. Ich hatte sofort die Möglichkeit, mit diesem großartigen jungen Musiker zu arbeiten. Ich konnte mit jeder einzeln alleine treffen und Klänge ausloten. Mhm. Und diese ungewöhnliche, und ich habe dann die vier Instrumenten ausgesucht, zu alle, und die ich eigentlich bis dahin nicht so intim kannte. Und dann habe ich irgendwie versucht, diese Klangpaletten von diesen vier Instrumenten ineinander zu verschmelzen. Und das war im Prinzip das Konzept. Ja.
Und wie fühlte sich das an, das dann zu hören, aufgeführt zu sehen?
Damals war sehr aufgeregt, natürlich. Aber es war schön, es war toll. Es war wirklich eine sehr große Chance, schon von Anfang an für richtig gute Musiker schreiben zu dürfen.
Damals waren Sie 24. Die meisten bedeutenden Komponisten zeitgenössischer Musik, die sind Professoren, oft lehren an Hochschulen. Auch Sie, Rebecca Saunders, haben später eine Professur in Hannover bekommen. Die haben Sie auch immer noch inne, momentan ruht sie. Aber bis dahin ist es ja dann doch ein Weg für einen jungen Musiker. Wie, wovon haben Sie denn gelebt als Komponistin?
So meine persönliche Geschichte. Ich meine, als ich studiert hatte in Karlsruhe, hatte ich Stipendien. Ich hatte dann die DAAD-Stipendien für das zweite und dritte Jahr, als ich in Karlsruhe war, was wirklich ein Segen war, weil von zu Hause hatte ich gar kein Geld. Und dann hatte ich eine Doktorarbeit in Schottland gemacht. Ich bin zurück nach Edinburgh gekehrt, weil ich dort ein Stipendium bekommen hatte, für nochmal für 3 Jahre. Und dann kleine Preise oder Förderpreise, Busuni-Förderpreis zum Beispiel, den Siemens-Förderpreis zum Beispiel. Mhm. Und das ohne diese Preise in dieser Zeit, dass wenn ein Stück, das man schreibt, wenn es beauftragt ist, wenn man jung ist, dann ist es sehr wenig Geld. Mhm. Und davon zu leben, ist kaum möglich.
Natürlich. Sie haben öfter mal geschwärmt von den Förderstrukturen, gerade in Deutschland. Ist das so außergewöhnlich, wie hier junge Musikerinnen gefördert werden?
Ist außergewöhnlich, was ist normal? Ich meine, das ist ja auch eine Frage für sich.
Also ist es mehr als woanders vielleicht?
Es ist auf jeden Fall erheblich mehr als in Großbritannien und es ist großartig. Es könnte natürlich immer mehr sein und ich glaube nicht, dass man das zu sehr in Frage stellen sollte, ob es notwendig ist oder nicht. Das ist grundsätzlich notwendig, dass junge Künstler die Möglichkeit haben, sich wirklich tiefgründig zu entwickeln und großartige Werke entstehen zu lassen. Das braucht einfach Zeit. Ohne Kunst, was ist eine Gesellschaft? Ja. Und unsere jungen Künstler, die brauchen so viel Unterstützung und Aufführungsmöglichkeiten wie möglich.
Unterhalten wir uns gleich weiter über diese Sphäre auch, diese Szene der zeitgenössischen Musik, hören aber erst noch mal Rebecca Saunders herself, einen Part von Fury 2, ein Konzert für Kontrabass und Ensemble. Was ist das für eine Komposition?
Das ist ein Konzert für Kontrabass und Ensemble, wie Sie gesagt haben. Ich hatte in 2005 ein Solo für Kontrabass geschrieben namens Fury und ich hatte immer vorgehabt, das auszuarbeiten und mit einem Ensemble dieser Farbe und Klänge auszuarbeiten, einen ganz neuen akustischen Landschaft zu erzeugen damit. Da habe ich das damals für den Dresdner Staatskapelle geschrieben. Der Solo-Kontrabass hat mich so beeindruckt beim Spielen. Ich liebte diese körperliche Geste. Sein Klang war so beeindruckend. Und ich dachte, okay, jetzt ist die Zeit, das zu machen. Fury, seine Rage, sein Ausbruch des Rages. Aber es ist eigentlich vor allem, ich versuche in einem Bogen eine extreme ausgeladene Energie zu erzeugen. Aber es gibt auch sehr fragile Passagen. Ganz oben auf der Kontrabass gibt es ein leicht, ganz oben gibt es eine ganz bezaubernde, fragile Klangfarbe und diese melodischen Momenten, das ist eine Art Gegensatz zu diesen cholerischen Ausbrüchen.
Und der Solist ist Andreas Wielezoll. Fury 2, Musik von Rebecca Saunders, der Komponistin aus Berlin. Mit ihr sind wir heute im Gespräch hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Vor einiger Zeit, Frau Saunders, war ein großer Kollege von Ihnen hier bei uns, Helmut Lachenmann. Und er hat in der Sendung die Anekdote erzählt, dass er einmal in Hamburg einen Preis bekommen hätte, sich bei der Verleihung dann artig bedankt hat für die Unterstützung und auch für den Aufenthalt in Hamburg. Und danach beim Empfang hätte ein Senator zu ihm gesagt: Wenn ich gewusst hätte, Herr Lachenmann, was Sie für Musik machen, hätte ich Ihnen einen Zeltplatz vor der Stadt angeboten. Aha. Wie oft begegnen Sie denn noch, Frau Saunders, solchen Meinungen, die ja im Grunde besagen, Gottes Willen, das ist doch keine Musik, sondern nur Geräusch?
Ach, was soll man da sagen? Ich würde sehr gerne wissen, was der Helmut Lachenmann in dem Moment gesagt hat.
Das hat er nicht gesagt.
Super. Ich glaube, Sie müssen mir eine ganz konkrete Frage stellen da. Das ist sehr schwierig, einfach so allgemein aus dem Nichts da zu antworten.
Ich glaube, dass diese Musik natürlich immer noch Irritation verursacht. Und ich glaube, dass es auch immer noch einen Bruch im Publikum gibt, dass in die Konzerthallen zur klassischen Musik geht, zu Mozart, Beethoven, Wagner, Mahler, Bruckner, aber nicht zu Konzerten von Helmut Lachenmann, Wolfgang Riem, Olga Neuwirth oder Rebecca Saunders, obwohl ihre und deren Konzerte auch meist ausverkauft sind, aber es ist doch ein anderes Publikum. Wie sehen Sie das, diesen Abstand so zwischen dem klassischen Repertoire und dieser zeitgenössischen Musik?
Ich glaube, das gibt es ein paar Sachen, die so wesentlich sind und das darf man nicht vergessen. Wenn man für das erste Mal ein Stück von Wolfgang Riem hört oder das erste Mal irgendwas von Olga Neuwirth hört, ist das natürlich ein ganz neues Erlebnis. Man begegnet etwas ganz frisch, ganz neu. Etwas, womit man hat große Schwierigkeiten, das auf die Erinnerung auf frühere Erlebnisse mit ihrer Musik zu beziehen, wenn man ihre Musik noch nicht kennt. Man hat Bach, man hat Beethoven, man hat Mozart, hunderttausendmal schon gehört, verschiedene Aufführungsmöglichkeiten von dem gleichen Stück. Man hat auch die Lieblingsaufnahme. Es ist natürlich eine ganz andere Hörsituation, wenn du etwas Neues begegnet. Also wenn du etwas schon Bekanntes begegnet, um mit dem Gefühl, mit dem Vertrauten in Kontakt zu kommen. Das ist erstmal eine andere Art der Begegnung. Und insofern ist das, kann man natürlich sehr gerne vergleichen, aber es ist eine andere Situation. Wenn man die neue wenn man die Zeit genössischer Musik begegnet, ist es wichtig, glaube ich, immer nicht zu vergessen, dass man da mit großer Neugier eigentlich die Musik begegnet. Ich möchte, dass wenn jemand meine Musik und ins Konzert kommt für das erste Mal, dass sie erstmal einfach deren Ohren aufmachen und eine gewisse Bereitschaft zeigt, sich zu öffnen. Das Unbekannte, egal was das ist, ob es in der Musik ist, ob es in der Kunst ist oder ob das überhaupt in unserem alltäglichen Leben, das bereitet immer eine gewisse Nervosität, eine gewisse Angst. Man macht sehr schnell zu, wenn etwas Fremdes ist. Aber das ist auch das Zauber der Musik und Zauber der Kunst, ist, dass uns die Möglichkeit gibt, uns zu öffnen, was ganz Neues, ganz Fremdes und vielleicht einen gewissen Impuls, ein Gefühl, ein Gedanken, irgendetwas wird sich verschieben in einem. Und das ist ein Geschenk.
Ich habe bislang streng in unserem Gespräch den Begriff neue Musik vermieden. Auch da hat Helmut Lachenmann bei mir gewirkt. Der hat mir nämlich sozusagen hinter die Ohren geschrieben, Herr Scholl, kommen Sie mir bloß nicht mit neuer Musik, dieser ollen Kamelle. Da werde ich unwirsch. Es gibt keine neue Musik, hat er gesagt. Es gibt eine neue Art zu hören. Muss man das lernen?
Man muss das nicht lernen, aber Erfahrung bringt auch sehr viel. Ich meine, wenn man immer wieder sich das Fremde, das Neue irgendwie öffnet, ist es natürlich eine Wiederholung dieser, und dann hat man immer weniger Angst zum Beispiel. Aber ich glaube, dieses Gesprächsthema wird oft sehr negativ beladen und das finde ich extrem ungerecht. Ich glaube, diese Musik ist jetzt geschrieben, in diesem Moment, dieser zeitgenössische Moment. Das ist eine Art akustische Abbildung unserer Zeit. Es enthüllt alltägliche Bestände, es hat Auswirkungen der Realität in der Musik. Wir erleben eigentlich die Musik aus diesem jetzigen Moment. Musik von vor 200 Jahren, es ist natürlich eine ganz andere Hörsituation. Ich hoffe, dass man die zeitgenössische Musik mit immer mehr Neugier und nicht Geduld, aber Neugier begegnet. Das Neue ist nicht immer was ganz Schreckliches.
Bleiben wir mal bei diesem gesellschaftlichen Aspekt. Also mein Interesse an dieser neuen Musik begann eigentlich mit Thomas Manns Roman Dr. Faustus. Und daraufhin habe ich Theodor W. Adornos Philosophie der neuen Musik gelesen. Würde ich Sie gleich mal fragen, ob man das heute noch als kanonischen Text überhaupt für Musikstudenten noch heranzieht. Aber er hat damals ja in seiner Philosophie sich auf Arnold Schönberg und Igor Strawinsky bezogen und den neuen Klang vor im Hintergrund eben der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung auch gesehen, hat gesagt, also die bürgerlichen Strukturen und die bürgerliche Kunst ist vorbei nach Weltkrieg und Holocaust, nach der ganzen Vernichtung und dem Massenmord und so wie disparat die Gesellschaft eben ist, so muss sie auch klingen in der Musik. Sie haben das jetzt gerade auch so betont, die zeitgenössische Musik, hat die diesen gesellschaftlichen Bezug, wird da auch darüber diskutiert bei Ihren Kollegen auf den Symposien, auf diesen großen Festivals?
Ich glaube, eine Sache, dass wirklich die zeitgenössische Musik heutzutage auszeichnet, ist, dass das Spektrum von Möglichkeiten enorm ist. Und die ästhetischen Standpunkte sind so, so unterschiedlich. Und das begrüße ich sehr. Es ist nicht mehr so, dass man verschiedenen Schulen, einige wenige Schulen hat, die irgendwie eine Art Kampf miteinander haben und sich rechtfertigen und Recht haben wollen. So ist das überhaupt nicht. Ich habe Kollegen, mit denen ich enge Beziehung habe, wir diskutieren, wir haben unglaublich unterschiedliche Musik, aber man beurteilt einander nicht auf diese Art und Weise. Wir leben in einer Zeit, in einer Kultur, in einer gesellschaftlichen Struktur von extremen Vielfalt und das wird auch in der zeitgenössischen Szene auch abgebildet. Und wir leben auch, man darf auch nicht vergessen, in einer Sozialdemokratie. Was ich schreibe oder eine hochgeehrte anderen Kollege schreibt oder was passiert in der Popszene gerade oder oder was gemacht wird in der Improvisationsszene gerade. Die sind ganz, ganz unterschiedlich Facetten von einer komplexen, vielfältigen sozialdemokratischen Kultur. Niemand kann eine Musik schreiben, das jeder gefällt. Wozu? Ja? Jeder darf die Musik von den anderen auch hassen, aber man kann einander gegenüber großen Respekt zeigen. Letztendlich, wenn man in der Kunst, in irgendeinem Kunstbereich arbeitet, die Tatsache, dass man kreiert, dass man nichts etwas entwirft, dieser Akt der Hoffnung, das Tun, ist unheimlich wichtig.
Kommt noch ein letztes Mal banausisch, Rebecca Saunders, seien Sie mir nicht böse, wenn es um den Wohlklang geht. Das heißt ja auch immer die atonale Musik. Das ist auch ein Begriff, den Sie, glaube ich, gar nicht mögen. Herr Lachenmann geht da auch an die Decke, sagt, es gibt keine atonale Musik. Aber natürlich meint man damit den Unterschied, ne? Also das nicht das Disparate, sondern eben den Wohlklang. Und ich muss auch zugestehen, dass ich immer gerne auf diese zeitgenössischen Musikfestivals gehe, hier in Berlin das Musikfest oder Ultraschall, das Festival ist unser Schwestersender Deutschlandfunk Kultur mit inszeniert, immer volle Häuser und es ist toll, diese Aufführungen zu sehen. Aber glauben Sie, dass ich mir zu Hause mal eine CD einlege? Das mache ich irgendwie nicht.
Ach, Sie haben meine CDs diese Woche eingelegt, um sich
ja, die habe ich jetzt eingelegt, weil ich sie getroffen habe. Aber wenn ich so zu Hause auf dem Sofa hänge, dann höre ich mir dann doch vielleicht lieber wieder so den Wohlklang an.
Ja, aber es gibt auch Wohlklang in der zeitgenössischen Musik, glauben Sie mir. Das gibt ein enormes Spektrum von verschiedenen Musik. Nicht eine Gattung ist alles gleich. Das ist es ja wirklich nicht. Und wozu höre ich Musik? Wozu höre ich einmal Brahms, dann Bach, dann Senachis, dann Beret, dann Maler. Es gibt bestimmte Komponisten, die ich nie zuhöre zum Beispiel. Das ist noch zu entdecken. Das ist unterschiedlich. Man hat unterschiedliche Bedürfnisse. Was war Ihre Frage nochmal? Weil ich glaube, ich habe das nicht richtig geantwortet. Was haben Sie gemeint?
Sie haben geantwortet. Ich habe ja nur erzählt von diesem banausischen. Ich guck's mir gern an, aber ich höre es dann zu Hause nicht.
Dieser Begriff atonal ist so altbacken, das ist nicht mehr relevant. Weil tonal und atonal, meine Musik ist nicht atonal zum Beispiel. Das ist aber auch nicht tonal. Ich meine, diese Begrifflichkeit, man muss sich überlegen, wie man da genau beschreibt.
Ja.
Muss
ich sagen. Gibt es denn überhaupt noch so Bezeichnungen? Also vielleicht jetzt Frau Doktor und Frau Professor Saunders jetzt mal angesprochen, wenn Sie auf Ihrer Hochschule lehren. Mit welchen Begriffen, Bezeichnungen arbeitet man denn da? Oder ist es eigentlich irrelevant geworden?
Nee, ich meine, man über die Vergangenheit in den letzten Jahrzehnten spricht, wenn man über Musik in der 60er, 70er, 80er Jahre spricht. Es gibt verschiedene Schulen, Gattungen. Es gibt auch lehrende Komponisten, die eine gewisse Schule entwickelt haben. Man schaut das dann. Es gibt auch in verschiedenen Ländern ganz, ganz unterschiedliche Musik. Was passiert in Amsterdam? Was passiert in New York? Was passiert in Helsinki? Was passiert in Paris? Das ist sehr unterschiedliche Musik, wird geschrieben, zum Teil durch die ganz anderen kulturellen Begebenheiten eigentlich entstanden.
Adorno hat auch immer Parallelen zur Literatur gezogen. Sie haben vorhin jetzt schon gesagt, wie die Künste sich auch gegenseitig beeinflussen. Samuel Beckett war so in seiner Schwärze für ihn so ein Gewährsmann. Ich habe gelesen, dass Sie auch mit dem Ihren viel anfangen können mit Samuel Beckett und seiner Prosa.
Kann ich wirklich viel. Ich hatte seine Prosa, hatte irgendwie eine ganz tolle Erlebnis. Ich war bei einer damaligen Freundin, großartige Schlagzeugerin Robin Schulkowski, bei sie zu Hause. Ich habe manchmal in ihr Schlagzeugatelier komponiert, wenn sie auf Reisen war. Sie hat mir ein Buch einfach ganz aufgeregt gegeben. Lies mal das. Und das war von Samuel Beckett und das war Stirring Still. Und das war das erste Mal, dass ich diese Prosa begegnet hatte. Das war, als ich erst nach Berlin gezogen bin, so 95, 96 oder sowas. Und seine späte Prosa eigentlich, diese sehr kurze, extrem intensive, reduzierte, Pascal-artige Kurzgeschichten aus den letzten Jahren seiner Arbeit hat mich sehr, sehr stark beeinflusst und imponiert. Es gibt etwas, seine Sprache ist zu tief reduziert. Das ist, wie ich gesagt habe, fast skelettartig und höchst fragil. Und diese wiederholende, fast musikalische Fragmenten von Klang, von Wörtern, die sind unheimlich hypnotisierend. Aber auf der anderen Seite, womit er zu tun hat, das Existenzielle, das ist erbarmungslos direkt, wie es auch vermittelt wird. Und diese Pausen auch, dieses Warten, diese Momenten, diese Zwischenmomenten zwischen den Wörtern, ich finde, dass seine Arbeit eine unheimliche Tiefe hat und eine Direktheit. Und als ich seine Arbeit entdeckt hatte, konnte ich es leider nicht mehr loslassen. Und bis zum heutigen Tag bin ich mit seiner Arbeit sehr beschäftigt.
Noch einmal Musik, Rebecca Saunders, von einer bedeutenden Komponistin jetzt, Galina Ustvolskaya. Mir hat der Name nichts gesagt, bis Sie mir ihn am Telefon buchstabiert haben, wortwörtlich. Wer ist denn diese Künstlerin? 1919 wurde sie geboren, 2006 ist sie gestorben und Sie haben sich ein bestimmtes Duett von ihr gewünscht.
Das Duett, das ist, als ich studiert bei Wolfgang Riem habe im ersten Jahr, er hatte immer am Donnerstags, und ich glaube, es gibt immer noch am Donnerstags ein Seminar, und er hatte diese CD mitgebracht. Es wurde gerade veröffentlicht, und ich glaube, dass der Harry Vogt von Verdi, er hatte eigentlich diese erste Aufnahme eigentlich in Gang gesetzt. Und dieses Duett, und er hat so auf den Handflächen getragen, schau mal, was ich hier gefunden habe. Wir waren alle so, was ist das? Dann hat es auf diese CD, dann haben wir dann angehört, und ich war so, oh mein Gott, das ist schon alles fertig. Es ist schon alles gemacht. Wozu bin ich denn hier?
Oh nein.
Nee, das war wunderbar. Das hat mir einen wahnsinnigen Mut gegeben, weil sie ist wirklich eine außergewöhnliche Komponistin der letzten Jahrhunderte. Und ihre Musik würde einfach nicht genügend gewürdigt. Ich finde sie eins von den allermutigsten und schamlos leidenschaftlichen Komponisten der letzten Jahrhunderte. Und formal unglaublich, unglaublich klar. Eine sehr skelettartige Struktur entwickelt sie. Und es hat einen sehr, sehr klaren Fokus und Direktheit und kann auch unheimlich schön sein. Für mich ist sie wirklich eins von meinen absoluten Vorbildern und ich mag ihre Musik sehr gerne.
Duett für Violine und Klavier von Galina Ustvolskaya, ein Konzert aus dem Jahr 1964. Und Patricia Kopaczynskaya spielt die Violine und Markus Hinterhäuser Klavier. Aus dem Duett für Violine und Klavier von Galina Ustvolskaya auf Wunsch von Rebecca Saunders, der Komponistin, unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Als sie im vergangenen Jahr den großen Ernst von Siemens Musikpreis bekam und die Journalisten bei ihnen klingelten, da fehlte in keinem Interview, in keinem Porträt eine Passage darüber, dass sie auf dieser langen, langen, ehrwürdigen Preisträgerliste erst die zweite Frau waren nach Ann-Sophie Mutter. In diesem Jahr jetzt hat den Preis Tabea Zimmermann bekommen. Sie haben damals auf diese Frage erstaunlich abwehrend reagiert. So im Sinne von, jetzt macht ihr hier mich zur Quotenvorzeigefrau.
Das
ist Ihnen
da
auf die Nerven gegangen?
Es hat mich natürlich, als es irgendwie dann schon das 10. Mal passiert, ging es mir schon ein bisschen auf die Nerven. Ich kann es total verstehen, selbstverständlich. Und es ist natürlich absurd und das muss angesprochen werden. Ja, das ist wirklich völlig absurd und beschämend eigentlich, dass bis jetzt keine andere Frau Komponistin eigentlich geehrt wurde.
Die erste Komponistin, ja, die beiden wirklich. Anderen sind sozusagen Musikerin, Interpretin. Ne?
Deswegen habe ich auch den Preis an Galina Ustvolskaya auch widmen wollen, weil ich dachte, wenn sie nicht ausgezeichnet würde, dann zeigt wirklich, dass da wirklich etwas fehl am Platz gewesen war. Und deswegen muss man auch die Jury wirklich gratulieren, dass sie wirklich die Versuchen gegen den gegen den Strom, wegen der offensichtlich noch zeitgenössische Strömung eigentlich agieren und versuchen da irgendwie was anderes da zu machen. Es ist natürlich absolut absurd, dass ich die Erste war. Ich habe nicht gesagt, ich bin eine Quotenfrau. Das habe ich nicht im Geringsten gesagt. Was ich gesagt habe, ist, dass diese Fragestellung selbst sondert mich aus. Das ist denn, das zu fragen, macht gleich einen Stempel auf den Stern. Und das zeigt eigentlich, die jetzigen Verhältnisse eigentlich sind immer noch da. Dass als Frau ist man eigentlich ausgesondert. Man ist nicht das Normal. Man entspricht eigentlich nicht das Bild, was ein Komponist tatsächlich ist. Ein Bild. Und das ist natürlich, wir sind aus dem großen Glück auch mit der Frage der strukturellen Rassismus in der Gesellschaft. Die strukturelle Sexismus in der Gesellschaft ist natürlich ein wesentliches Thema. Wir sind das alle mehr oder weniger bewusst, dass es in unseren Genen eigentlich inzwischen steckt. Ne? Und ich finde es großartig, dass die Zeiten sich langsam bewegen. Ich finde es großartig, dass es so viele junge Komponistinnen gibt, die so mutig und so selbstbewusst sich auf den Weg machen und großartige Musik auch schreiben. Als ich jung war, wir waren sehr, 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 sehr wenig. Und es hat sich schon auf jeden Fall eine positive Entwicklung gezeigt.
Sie haben einmal erzählt, dass ein Professor in Edinburgh Ihnen geraten hat, Rebecca, wenn Sie jetzt fertig sind, dann können Sie Musiklehrerin werden. Und als Sie sagten, nee, ich möchte Komponistin werden, war er völlig entsetzt. Das waren wirklich die alten Zeiten.
Ja, der war nicht entsetzt. Er konnte nicht sprechen. Der war sprachlos. Ich war aber dort auch Geigerin, muss man schon sagen. Aber das war das erste Mal eigentlich, dass die gesellschaftliche Verhältnis mir wirklich ganz vor den Augen gehalten wurde. Ich finde mich persönlich, habe ich sehr, sehr wenige Erlebnisse eigentlich aushalten müssen, wo ich so auf mein Geschlecht reduziert werde und deswegen im Nachteil mich empfunden habe. Aber es ist eine gesellschaftliche Präsenz, das man nicht verneinen kann. Ja.
Jede unserer Zwischentöne, Frau Saunders, in den letzten Monaten begann mit der Frage, wie geht es Ihnen denn jetzt in dieser Corona-Zeit? Und die Antworten fielen immer sehr unterschiedlich aus, je nach Beruf, je nachdem, ob man Kinder hatte oder nicht. Wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie denn mit Ihrer Arbeit durch den Shutdown gekommen?
Unterschiedlich, muss ich sagen. Irgendwann mal konnte ich mich wieder besinnen und kam wieder zu mir. Aber ich glaube, wie bei jeder, man befindet sich in einer, das war eine existenzielle Frage, wie geht man mit sowas um, wenn wir leben in einer Zeit, wo wir denken, wir können alles sofort haben. Und diese Beschränkung der eigentlichen Freiheit ist für jeder wirklich existenziell. Ja, und das habe ich natürlich auch so empfunden wie jeder andere. Aber ich habe auch Kinder und die waren zu Hause. Mein Mann war nicht mehr die ganze Zeit auf Reise und ich musste komponieren und ich hatte eine Abgabe vor einer Aufführung, das abgesagt wurde. Es war schon wirklich ganz anstrengende, ungewöhnliche Situation.
Aber Sie sind Nachtarbeiterin, ne?
Und ich habe nachts durchgearbeitet und ich habe komponiert und ich habe mein Konzert fertig geschrieben. Aber ich fand das, natürlich lebe ich in einer unglaublichen Luxus im Vergleich zum anderen, in dass es eine große Wohnung ist. Jeder konnte sich voneinander entfernen und niemand wurde eigentlich auch krank. Und insofern kamen wir ganz gut durch. Aber ich denke schon, dass Kinder zu haben in der Zeit ist eine höhere Leistung, wirklich irgendwie da durchzukommen. Ne?
Man, an dieser Stelle kann ich verraten, dass wir uns eigentlich schon im letzten Jahr verabredet hatten zu den Zwischentönen. Aber da waren Sie noch im vollen Preistaumel und Furor. Und dann hat es auch nicht geklappt, weil Rebecca Saunders von einer internationalen Aufführung zur nächsten jetten musste. Wie viele solcher Pläne hat Corona zunichte gemacht?
Viele.
Alle.
Natürlich, so wie bei jeder anderen. Ja. I mean, man spürt das natürlich als Aufführender, die Musiker, das ist für sie noch wesentlicher, weil als Spieler, wenn du in dem Moment nicht mehr spielen kannst, das ist wirklich sehr, 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 sehr hart. Und sie kommen wirklich sehr schnell in existenzielle Not, wie sie eigentlich überleben sollte. Man geht in den Supermarkt, man kann schwimmen gehen, man kann überall machen, die ganzen Jugendlichen genießen den Sommer im Park, man geht in Neukölln, in jede Bar ist offen, es ist wunderschön, aber wir dürfen nicht ins Konzert gehen. Das ist eine sehr, sehr harte Tatsache. Und ich hoffe, dass wir viel mehr Chancen in den nächsten Monaten gegeben werden, ganz kreative, eigenartige Lösungen zu dieser Konzertsituation zu finden. Ich glaube, man kann das nicht so kategorisch machen. Natürlich müssen wir aufpassen. Mhm. Aber wir müssen die Chance haben, mit jedem einzelnen Konzert, das möglicherweise abgesagt wird, zu sagen, wie können wir das trotzdem gestalten? Gib uns die Chance, lass uns trotzdem noch das Geld haben, gib uns trotzdem noch den Saal und wir machen etwas Großartiges daraus und versuchen, diese Gesundheitsvorkehrungen trotzdem zu stemmen. Mhm. Ich glaube, es wird zu bürokratisch gehandhabt zurzeit. Da müssen wir vielleicht. Hm.
Sie haben vorhin von einer gerade abgeschlossenen Komposition gesprochen für Klavier.
Ja.
Ein Klavierkonzert. Gibt es denn irgendeine Aussicht, dass es aufgeführt wird in diesem Jahr noch? Oder?
Nein, nicht in diesem Jahr
nicht mehr.
Aber ich habe das große Glück, dass ich bin dann nächstes Jahr Composer in Residence in Lucerne Festival statt dieses Jahr. Und viele von den Konzerten von dieses Jahr, inklusive von dieser Uraufführung, werden auf 21 verschoben. Insofern ist es wirklich eine Erleichterung zu wissen. Und ich habe da aus dem Klavierkonzert nur vor ein paar Tagen ein kleines Solo geschrieben, das stattdessen im September gespielt wird. Dass etwas aus dieser Zeit tatsächlich auch entstanden ist. Ich fand das auch ganz wichtig.
Rebecca Saunders, vielen Dank.
Sehr
gerne.
Dieses
Gespräch.
Dankeschön.
Alles Gute für Sie und Ihre Arbeit natürlich. Bis zu den Nachrichten spielen wir noch Ihren letzten Musikwunsch. Wald für vier Streichquartette von Enno Poppe. An diesem Stück, an diesem Komponistenkollegen, da lag Ihnen viel. Sie wollten unbedingt, dass wir etwas von ihm spielen. Warum?
Ich fand es wichtig, dass eins von meinen Kollegen auch mit dabei ist. Und das ist ein großartiger Kollege, den ich sehr respektiere. Seine Musik ist auch schnell erkennbar. Der ist so kleine rhythmische und melodische Motive. Tiefhafte Fragmenten und sie werden ausgedehnt und nach bildet sich ganz komplexe, bewegende Gewebe und seine Musik, das ist eine sehr große, breite Struktur und eine fast ekstatische Musik am Ende und diese schimmende Veränderung von Klangfarben und es ist wirklich ein bezauberndes Werk und ich hoffe, dass die Zuhörer das auch genießen können.
Und das waren die Zwischentöne dann für diese Woche. In der nächsten wird Sie meine Kollegin Marietta Schwarz begrüßen mit ihrem Gast, der Schriftstellerin Olga Grasnova. Ich bin Joachim Scholl, wünsche uns allen noch einen schönen Tag, eine gute Zeit. Auf bald.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.